Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Darum schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Evangelium nach Lukas, Kapitel 6. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 6. Wir lesen miteinander die Verse 17 bis 26. Lukas, Kapitel 6, die Verse 17 bis 26. Und dies sind Worte unseres heiligen Gottes. Und als er mit ihnen hinabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz. Und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste, von Tyros und Sidon, die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und er hob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen oder euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Amen. Amen. Lasst uns um den Segen des Herrn bitten. Vater im Himmel, heilig und herrlich ist dein Name. Und du sprichst über unseren Herrn Jesus Christus: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf den sollt ihr hören. Unser Vater, dies wollen wir jetzt tun. Wir wollen auf deinen Sohn hören, unseren Herrn, und wollen tun, was er sagt. Und wenn du uns nicht hilfst und uns nicht deine Gnade dazu schenkst, dann vermögen wir es nicht zu tun. Und darum schenk uns deinen Geist, dass wir Ohren haben zu hören und Herzen, deinen Sohn zu lieben und zu gehorchen, damit dein Sohn geehrt und verherrlicht wird. Vater, so wie es dir gefällt. Und so bitten wir dich um deinen Segen in seinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir hörten am letzten Sonntag, wie Christus auf einen Berg stieg und die gesamte Nacht hindurch im Gebet verbrachte, denn am nächsten Morgen setzte er seine 12 Apostel, das heißt seine 12 bevollmächtigten Stellvertreter, ein. Und nun lesen wir, wie der König der Herrlichkeit vom Berg herabschreitet mit seiner Gefolgschaft in den Aposteln. Vers 17. Und als er mit ihnen hinabgestiegen war, trat auf einen ebenen Platz und eine große Schar, seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa und Jerusalem und von der Seeküste, von Tyros und Sidon und so weiter. Also Christus, der gesalbte König, er kommt mit seiner Gefolgschaft, den 12 Aposteln, und er begegnet nun seiner Dienerschaft, zunächst den übrigen Jüngern. Und wir erfahren hier, es war eine große Schar. Er begegnet auch aber einer großen Volksmenge, die sich ebenso versammelt hat, alle auf einen ebenen Platz. Menschen von überall her, sogar aus der Hauptstadt Jerusalem, sogar von den entfernten Küstengegenden Tyros und Sidon, wo man eigentlich nicht so religiös war. Sie strömt von überall her, um diesem König zu begegnen. Und sie wünschen sich zwei Dinge, die nur dieser König in seiner göttlichen, himmlischen Autorität zu geben vermag. Nämlich lebensverändernde Worte, sie wollten ihn hören, und lebensrettende Wundertaten, Sie wünschten sich, dass er eingreift in ihrer Not. Und bevor er lehrt, tatsächlich tut er diese Wunderwerke. Vers 18. Die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Also auf dieser flachen Ebene hier sind alle um ihn herum versammelt. Und es geht seine göttliche Kraft dieses Königs aus. Er bringt Heilung und Wiederherstellung für alle. Die Kranken werden schlagartig gesund. Besessene, von Dämonen geplagte, sie werden befreit in einem Moment. Dieser König hier, er regiert in Wahrheit. Es ist kein Gerede, er ist nicht irgendwie einer von diesen schwafelnden Politikern, die große Versprechungen machen, aber es ist nur alles heiße Luft. Nein, dieser ist in Wahrheit der König des Himmels und der Erde. Er hat alle Kraft, um alle Krankheit und Besessenheit zu überwinden. Er ist in Wahrheit der König des Himmels, der göttliche König. In ihm ist genug Kraft, um sie alle zu heilen. Wer auch immer kommt, er heilt sie alle. Er schenkt ihnen Heilung. Was passiert hier auf dieser Ebene? Was wir hier sehen, ist ein Vorgeschmack, eine Vorschau. Eine Vorschau in das ewige Königreich Gottes, wo Christus in Ewigkeit unter seinem Volk wohnt und wandelt und wirkt in ihrer Mitte, wo er regiert. Das ist ein Vorgeschmack. Und ja, tatsächlich, eines Tages wird Kraft von Jesus Christus ausgehen. Und seine Kraft wird Himmel und Erde erschüttern und er wird alles erneuern, vollkommen machen. Jedes Elend, jede Plage, jedes Gebrechen, jede Krankheit, den Tod selbst, alles Böse, alle Sünde und alle bösen Menschen und alle bösen Engel, alles wird restlos beseitigt werden und sein ewiges Königreich wird er für immer aufrichten. Seine ewige Herrschaft, sein ewiges Friedensreich. Paulus spricht in Philipper Kapitel 3 davon, dass wir Christus erwarten aus dem Himmel, denn was wird er tun? Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten und uns seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen, mit der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich auch alle Dinge zu unterwerfen. Das ist, was wir hier sehen. Das dürfen diese Menschen hier schmecken, welch unglaubliche, gewaltige, wirksame Kraft von ihm ausgeht und wie sich alles unterworfen wird, verwandelt wird und wie Niedrigkeit umgestaltet wird. Ein kleiner Vorgeschmack darauf. Christus zeigt auf dieser Ebene, bei diesem Berg in Israel, wozu er in der Lage ist. Wozu dieser göttliche, allmächtige König in der Lage ist. Seine Lebenskraft durchflutet diese Ebene. Ein mächtiger Schub, eine gewaltige göttliche Energiewelle, wenn du so willst, wird freigesetzt. Lebensspendende Kraftwirkung geht aus und sie alle werden geheilt. Die Leute erleben das, was in Hebräer Kapitel 6, Vers 5 steht, wo es heißt, sie schmecken die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Schon etwas davon schmecken, von diesem zukünftigen Zeitalter. Ein Vorgeschmack auf das, was kommt, ein Einblick, eine Vorschau, erlebbar, erfahrbar, sichtbar. Christus richtet sein ewiges Königreich auf. In Lukas Kapitel 11, Vers 20 sagt Jesus, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Gott greift ein. Er gibt einen Vorgeschmack auf seine Herrschaft. Das erleben sie hier, an ihrem eigenen Leib. So erleben sie auf dieser Ebene, dort wo sie versammelt sind, um den König des Himmels herum, einen Vorgeschmack darauf, dass er eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Wie will man in Worte kleiden, wie unermesslich groß und unendlich gewaltig seine Kraft ist? Nachdem er nun die Menschen etwas von diesem Königreich schmecken ließ, lehrt er sie nun in Bezug auf dieses Königreich. Das heißt, er spricht darüber, wer zu diesem ewigen Königreich gehören wird und wer nicht. Wer in das ewige Glück dieser zukünftigen Herrlichkeit eingehen wird und wer nicht. Sie kam ja, um den König auch zu hören. Lebensverändernde Worte, die nur er geben kann. Und tatsächlich, bisher hörten wir viel darüber, was Christus Mächtiges getan hat, aber relativ wenig nur darüber, was Christus eigentlich lehrte. Und hier nun haben wir einen längeren Auszug aus seinem Predigtdienst. Und ihr Lieben, was wir hier hören, sind nicht einfach irgendwelche netten Weisheitssprüche auf irgendwelchen Kalenderblättern. Hier spricht der König der Könige. Er spricht in Vollmacht mit Befehlsgewalt. Was er sagt, ist Gesetz. Das heißt, er bestimmt über dein Schicksal, über Leben und Tod. Du solltest ihn ernst nehmen. Ernst nehmen. Er ist auch der König über das Schicksal deines Lebens. Er wird über dich richten und er wird entscheiden, ob du in sein ewiges Königreich eingehst oder nicht. Und darum lasst uns ernst nehmen. Lasst uns zittern vor seinem Wort. Was spricht er denn hier? Er spricht 4 Seligpreisungen und 4 Weherufe. Wir könnten auch sagen 4 Versprechungen, 4 Zusagen und 4 Warnungen. Im Alten Testament ist die Rede von 2 Bergen, Gerazim und Ebal. Auf dem einen Berg wurden die Segnungen Gottes ausgerufen, auf dem anderen Berg der Fluch Gottes. Denn Gott legt seinem Volk Fluch und Segen vor. Und hier nun spricht der König aller Könige Segen und Fluch aus. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite des Segens oder des Fluchs? Lass uns beginnen mit diesen 4 Seligpreisungen, 4 königliche Zusagen und Versprechungen. Ich lese sie nochmal ab Vers 20. Und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig, ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und eurem Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Viele, die diese 4 Versprechen des Königs hören, haben sie falsch verstanden. Jesus sagt hier nicht: Um glückselig zu werden, musst du arm werden, hungern und nur weinen, keine Freude in deinem Leben haben und musst dafür sorgen, dass alle dich hassen. Nach dem Motto, um den Zustand ewiger Glückseligkeit zu erlangen, musst du hier in absoluter Armseligkeit leben. Dieses Missverständnis war schon sehr, sehr früh in der Kirchengeschichte verbreitet. Bei meiner Vorbereitung musste ich an jemanden denken, der Simeon Stylites der Ältere heißt. Er lebte ungefähr 400 nach Christus in Syrien. Und er wollte besonders fromm sein. Er fastete sehr viel, er betete tagelang auf seinen Knien, damit es möglichst unbequem ist. Er schnürte sich ein Seil ganz eng um, damit er leiden würde. Er kettete sich einen schweren Stein an den Fuß. Er nahm nur einmal in der Woche Nahrung zu sich. Er ließ sich 2 Jahre lang bis zur Brust in die Erde eingraben. Er war 10 Jahre in einem Kloster. Dann verbrachte er 3 Jahre auf einem Gipfel in einer Höhle allein. Aber das ist schließlich zu viel Luxus, oder ein Dach über den Kopf zu haben. Also entschied er sich lieber, unter dem freien Himmel zu leben. Und er wurde immer radikaler und er wollte immer weniger Komfort. Also kam er auf eine Idee. Er wollte hinfort auf einer Säule leben. Am Ende war die Säule angeblich 18 Meter hoch und darauf befand sich dann eine Plattform und darauf saß er die gesamte Zeit über, unter dem freien Himmel. Und so wurde er zu einem sogenannten Säulenheiliger. Davon gab es einige. Säulenheilige. Immer weniger Freude, immer weniger Materielles, immer weniger Umgang mit Menschen, immer mehr abgesondert sein, absolute Armut, kein Besitz, ständiges Hungern, Fasten, keine Freude des Lebens, keine Geselligkeit mit den Menschen. Sicher gehört ihm doch das Himmelreich, oder? Ich meine, wie hat er sich abgemüht? Auf der Erde armselig, also gehört ihm die himmlische Glückseligkeit. Ist das das, was unser Herr Jesus Christus hier lehrt? Nein, es ist wie Petrus sagt in seinem Brief, die Unwissenden und Ungefestigten, sie verdrehen die Schriften zu ihren eigenen Verderben. Sind denn alle Menschen, die arm sind, die hungrig sind, die traurig sind und die verhasst werden, gilt ihnen die ewige Herrlichkeit des Himmelsreiches, nur weil sie arm sind und hungern und so weiter? Zu wem spricht der Herr Jesus hier eigentlich? Ist es aufgefallen im Text? Vers 20. Und er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach. Achtet darauf, dass Christus hier nicht allgemein zu den Menschen spricht. Ich meine nicht einfach, dass Arme und Hungernde und Weinende und Gehasste automatisch glückselig sein werden. Er spricht zu seinen Jüngern. Er schaut auf die, die zu ihm gehören. Verstehst du? Du musst ein Jünger Christi sein, ein wahrer Nachfolger, ein Schüler Jesu. Du musst zu ihm gehören. Du musst deinen eigenen sündigen Weg verlassen haben und musst Christus nachgefolgt sein. Er muss dein Meister, dein Erlöser, dein Herr sein. Du musst zu ihm gehören und ihm gehorchen. Christus spricht von Gläubigen. Er schaut auf seine Jünger. Aber wenn er auf seine Jünger schaut, sag, was sieht er denn da? Was sind das für Menschen? Nun, darunter sind viele, die sind arm und hungrig und weinend, tatsächlich ausgegrenzt und gehasst. Was ist mit ihnen? Nun, der König der Könige, er schaut auf sie. Auf sie schaut der Herr, auf die ja niemand schaut. Er richtet sein Augenmerk auf sie und er schenkt ihnen wunderbare, herrliche Versprechungen. Der König selbst macht ihnen den Allergeringsten die allergrößten Zusagen. Göttliche Verheißungen, diesen elenden Menschen glückselig sind sie. Darum lasst uns diese Glückseligpreisungen an seine Jünger betrachten. Er spricht zunächst die Armen an, Vers 20. Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Unter den Jüngern gab es tatsächlich arme Menschen. Man könnte auch übersetzen Bettler, also Bedürftige, Mittellose. Manche von ihnen waren ja einst, bevor Christus sie geheilt hat, waren sie Blinde, Lahme, Aussätzige, Besessene und so weiter. Die verfügten nicht über ein geregeltes Einkommen. Sie waren arm. Und die Apostel auch. Sie haben ja alles verlassen, um Jesus nachzufolgen und wählten ein Leben ohne Wohlstand, damit sie eben bei Jesus sein konnten. Sie folgten dem König. Sie glaubten ihm. Und dieser König erteilt sein Reichtum mit seinen Jüngern. Und zwar seinen ewigen Reichtum. Wir lesen das in Matthäus Kapitel 19. Da fragt Petrus und sagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird nun aus uns werden? Und Jesus sprach und sagte, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Viele Erste werden Letzte. Und letzte Erste sein. Das heißt, der König aller Könige erteilt seinen Reichtum mit den Armen, mit denen, die jetzt die Letzten sind. Sie werden die Ersten sein. Und welches Versprechen macht er ihnen hier? Nochmal Vers 20. Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig die Armen? Das klingt nach einem Widerspruch. Und das Wort glückselig, das benutzten die Griechen, um diesen Zustand der Vollkommenheit, der Zufriedenheit zu beschreiben, in denen sich nach dem Glauben der Griechen sich die Götter befanden. Das heißt, das Glück der Götter ohne Sorgen, ohne Mühen, ohne Schwächen, ohne Arbeit, ohne Gebrechen, ohne Versagen, ohne Armut, ohne Angst, ohne Tod. Jenseits unserer Welt, abgesondert, abseits von allen menschlichen Problemen, der vollkommene Zustand des Glücks, wo es keinen Mangel gibt, wo die Götter ganz unbesorgt leben, so glaubten die Griechen. Und nichts und niemand konnte diesen Zustand trüben. Das ist auch übrigens das Wort, das deutsche Wort selig meint. Es bedeutet von allen irdischen Übeln befreit, ewig vollkommene Freude im Jenseits des Himmels zu haben. Und eigentlich benutzt Paulus in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 5, 15, diesen Begriff für Gott selbst. Er sagt, er ist der Selige, der alleinige Machthaber, der König der Könige und der Herr aller Herren. Das heißt, die Seligkeit ist eigentlich Gottes Zustand. Er ist der Selige. Es ist eigentlich für ihn vorbehalten, dieses ewige, vollkommene Glück ohne Beschwerden, ohne Mangel. Wenn nun Christus Menschen hier glückselig spricht, dann bedeutet es, dass sie in diesen Zustand aufgenommen werden. Sie dürfen diesen vollkommenen Zustand Gottes teilen, diese ewige Glückseligkeit Gottes, seinen Reichtum, seinen Segen. Ihr armen Jünger, die ihr nichts habt, euch wird alles gegeben werden, denn euer ist das Reich Gottes. Er schenkt ihnen das Reich Gottes, das Königreich, den gesamten Reichtum Gottes, alle Segnungen der Himmelswelt, die Herrlichkeit Gottes in Hülle und Fülle. Christus macht sie nicht reich mit irdischen Gütern jetzt in dieser Zeit. Er schenkt ihnen den Reichtum des Himmels, denen, die ihm glauben, die ihm vertrauen, die ihm folgen. Sie sind glückselig, auch wenn sie jetzt nichts haben. Diese Menschen sind reicher als der Kaiser von Rom mit seinem gesamten römischen Reich und allen Reichtümern, die dieses Reich enthalten könnte. Ihnen gehört das Königreich Gottes. Wie der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 6, Vers 10, er besitzt nichts und besitzt doch alles. Das ist das Versprechen. Welchen Mangel ein Jünger Jesu auf Erden auch immer erleben mag, es mag ihn an vielen Dingen mangeln, mag er sogar arm sein, er besitzt doch alles. Das ewige Königreich der Himmel wartet auf ihn. Und wer arm ist, der wird auch hungern. Das zweite, Vers 21, glückselig seid ihr. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Schaut er auf seine Jünger, so sind da auch einige, die jetzt hungern, die so einen Mangel haben, dass ein leerer Magen sie plagt. Was meinst du wohl, wie viele Christen in der gesamten Zeit schon viel Hunger erleiden mussten? Ich meine, Paulus sagt über sich in 1. Korinther 4, bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung. 2. Korinther Kapitel 11, in Mühen und Beschwerden, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Der Apostel sagt uns, dass er beides kennt, in Philippa Kapitel 4. Da sagt Paulus, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ja, ich weiß, diese Worte aus Lukas werden häufig verglichen mit der Bergpredigt in Matthäus, wo es heißt, glückselig sind die Armen im Geist und glückselig sind die, die hungern nach Gerechtigkeit. Und das ist wahr. Aber es stimmt ebenso, dass es Jünger Jesu gibt, wahre Christen, die hungern und denen gesagt werden muss, dass sie satt werden. Was meint ihr wohl, wie viele Geschwister gerade in Arbeitslagern und Gefängnissen sitzen oder die auf der Flucht sind wegen der Verfolgung und denen vielleicht alles genommen wurde? Meinst du nicht, sie müssen diese Worte hören? Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert. Ihr werdet satt sein. Ihr hungert nur jetzt, die ihr jetzt hungert. Ihr werdet in alle Ewigkeit in Gottes Reich satt sein und keinen Mangel mehr kennen. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 7, ab Vers 16? Und sie werden nicht mehr hungern. Nicht mehr. Auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne aus ihren Augen abwischen. Hier hören wir auch schon, was mit denen passiert, die jetzt weinen. Das dritte, die Weinenden. Vers 21. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ja, weinen müssen wir Jünger aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel wegen unseren eigenen Sünden, wegen unserer eigenen Schuld. Wir lesen dann später in Lukas Kapitel 7, da trat eine Frau zu Jesus, eine sündige Frau. Und sie weinte und sie benetzte seine Füße mit ihren Tränen. Sie weint über ihre Sünde. Kennst du das? Glückselig bist du, wenn du jetzt weinst über deine Sünde und trauerst von ganzem Herzen. Du wirst lachen, denn Gott wird dir alle deine Sünden vergeben. Wenn du doch nur zu ihm kommst, so wie diese sündige Frau zu den Füßen Jesu. In der Apostelgeschichte 20 lesen wir, wie Paulus sagt, darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden von euch unter Tränen zu ermahnen. Wir weinen nicht nur für uns. Wir weinen auch für andere. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 2, denn aus viel Bedrängnis und Herzensangst habe ich euch geschrieben mit vielen Tränen. Wir weinen für andere. Wie der Psalmist sagt in Psalm 119, Vers 136, Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Weil man dein Gesetz nicht hält. Es mag auch Traurigkeit in deinem Leben sein wegen anderen Dingen, wegen schmerzhaften Erlebnissen und Umständen, wegen so mancher Trübsal und Traurigkeit und Tragödien, so manches Leid und so manche Not. Ja, das erleben wahre Jünger Jesu. Nachfolger, sie müssen durchs Tränental. Wir gehen nicht durchs Paradies auf Erden, sondern durch so manch heftigen Kampf und so manch große Not und Leiden. Jetzt mögen wir trauern, aber das Weinen wird sich in Lachen verwandeln. Denn er wird jede Träne abwischen. Offenbarung Kapitel 21. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wenn die Kraft ausgeht von Christus, um alles zu erneuern. Nicht bloß in dieser kleinen Ebene, wie es damals geschah, sondern im gesamten Universum. Du wirst lachen, von Herzen ewig lachen. Jetzt noch trauerst du, aber du wirst lachen, hüpfen vor Freude. Du warst traurig über deine Sünden, über manche Not, die du erlebt hast, über die Sünden anderer und ihrer Not. Er wird alles neu machen. Sein Königreich ist das Reich ewiger Freude. Oder sagt Jesus nicht in Matthäus Kapitel 25 über den treuen Knecht? Geh hinein in die Freude deines Herrn. Ewige Freude. Das Vierte, die Gehassten. Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in den Himmel. Ebenso taten ihre Väter den Propheten. Also solche Jünger, die hier verachtet und verspottet werden, sie sind glückselig. Ja, Christen werden gehasst. Man wird ausgegrenzt, man gehört nicht dazu. Man wird geschmäht, gelästert, beleidigt. Unser Name wird als etwas Böses verworfen. Warum? Um des Sohnes, des Menschen willen, das heißt um Jesu willen. Eben weil wir ihm folgen, weil wir ihm gehorchen. Darum hassen sie uns, denn sie hassen ihn. Es geht hier nicht darum, dass du glückselig bist, dass dich die Leute hassen, einfach weil du ein unausstehlicher, nerviger, arroganter Mensch bist. Darauf gibt es keine Glückseligverheißung. Verwechsle das nicht. Schau, warum dich die Leute hassen. Liegt das an einem schlechten Verhalten? Oder liegt das daran, dass du dich wirklich zu Christus stellst und zum Menschensohn gehörst? Wenn du um Jesu willen gehasst wirst, glückselig bist du. Und ich sage dir, der Tag wird kommen, wo auch unsere Gemeinde zerrissen wird, durch den Dreck gezogen wird, in den Medien oder wo sonst auch immer. Der Tag wird kommen. Wirst du dennoch kommen? Wirst du dich dennoch zur Gemeinde, zu Jesus stellen? Was ist, wenn man mal deinen Namen hassen wird, als böse verwerfen wird? Weißt du, was das bedeutet? Wenn man dich schmäht, wenn man dich wirklich absondert, wenn man dich wirklich hasst und verfolgt, wirst du dich zu Christus stellen, weil er dein König ist, der es wert ist, weil du ihn liebst. Christus sagt dir, wenn du das tun wirst, dass du in diesem Moment, wenn dir das passiert, dich freuen sollst. Du sollst an jenem Tag hüpfen vor Freude, wenn du diese Schmach erlebst für Jesus, denn dein Lohn wird groß sein in den Himmel. Im Königreich Gottes. Er leide Lästerung auf Erden, erhalte ewigen Lohn im Himmel. Du erlebst nämlich, was die wahren Propheten erlebten, denn sie wurden von Israel abgelehnt und angegriffen, gehasst, aber sie waren geehrt bei Gott und sind nun im Paradies, in dem ewigen Königreich. Schau, das waren jetzt vier Bereiche, die wir gehört haben. Vier Bereiche, die im Grunde die Menschen in der Welt brauchen, damit sie glücklich auf Erden sein können. Denn wonach streben denn die Menschen, damit sie glücklich und zufrieden sind? Nicht nach diesen vier Dingen, ist es nicht so? Wohlstand, also keine finanzielle Not. Wohlbefinden, also gesättigt zu sein, keine körperliche Not irgendwie zu haben, keine Qual zu empfinden. Und Freude und Spaß, also keine seelische Not, nichts, was einen bedrückt, alles soll Vergnügungen sein. Und Beliebtheit, also keine soziale Not. Bloß nicht ausgegrenzt und unbeliebt sein. Sind das nicht die vier Dinge, nach denen alle Menschen streben? Und wenn eines davon fehlt, sind die Menschen todunglücklich. Christus sagt nun zu seinen Jüngern, wenn euch eines davon fehlen mag, ja, wenn euch alles davon fehlt, Nimm den Jüngern den Wohlstand. Sie haben das Reich Gottes. Nimm ihnen das Wohlbefinden. Sie werden ewig satt sein, ewiges Wohlbefinden im Himmel haben, Wohlergehen in Ewigkeit. Nimm ihnen alle Freuden der Welt. Sie werden ewig lachen. Nimm ihnen ihre Beliebtheit bei den Menschen. Sie werden ewigen Lohn und ewige Ehre haben bei Gott, dem Vater im Himmel. Nichts kann uns scheiden von dieser Liebe Gottes, mit der er uns geliebt hat in seinem Sohn. Heißt es nicht in Römer Kapitel 8 ab Vers 35, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem Allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Verstehst du? Wie Martin Luther sang in seinem Lied. Lass sie alles nehmen. Lass sie alles nehmen. Sie haben keinen Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Verstehst du? Ist das? Hast du das verstanden von Herzen, was das bedeutet? Du musst zu Christus gehören. Du musst sein Jünger sein. Du musst glückselig in ihm sein. Dann bedeutet das, was auch immer dir widerfährt, was man dir auch immer nehmen mag, welchen Mangel du auch erleben magst, dich erwartet ewiger Reichtum, denn du gehörst zu Christus und bist darum ewig glückselig. Aber Christus spricht ja nicht nur über die Jünger, die glückselig sind, er spricht auch über solche, die nicht zu seinem Königreich gehören. Er spricht ja nicht nur Segen aus, sondern auch Fluch, und so wollen wir uns nur noch die vier Weherufe anschauen, die genau das Gegenteil bilden von diesen vier Seligpreisungen. Das erste ist Vers 24, aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Was ist damit gemeint, durch den Reichtum seinen Trost zu haben? Nun, später lesen wir das in Lukas Kapitel 12. Da haben wir ein Gleichnis von einem Mann, der sich tröstet durch seinen Reichtum und zu seiner eigenen Seele sagt, sei getrost, ist alles gut. In Lukas Kapitel 12, ab Vers 15, da heißt es, er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht in seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich jetzt hör zu. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber spricht zu ihm, du Tor, du Narr, in dieser Nacht noch wird deine Seele von dir gefordert werden. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Stehst du, du kannst reich sein, aber doch nicht reich im Blick auf Gott. Und eben jene stehen unter Gottes Fluch, die sich Schätze auf Erden sammeln, aber keine Schätze im Himmel haben. Und sie trösten sich mit ihren irdischen Schätzen und sagen, Seele, sei getrost, sei fröhlich, es ist alles gut. Das sind Menschen, die nicht nach Gottes Reich fragen, die sich gar nicht nach Gottes Reich sehen, denn sie sind zufrieden, glückselig mit dem, was sie einfach haben. Ihr Trost ist schon dahin. Aber wenn ihr Trost schon dahin ist, wie Christus sagt, was bedeutet das dann im Jenseits nach ihrem Tod? Und auch das erfahren wir in Lukas Kapitel 16, wenn ihr mal schaut. Da heißt es ab Vers 19, dass Jesus sagt, es war aber ein reicher Mann. Er kleidete sich in Purpur und feinen Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er, der Reiche, im Hades, im Totenreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weiten und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Hier hören wir, was es bedeutet, den Trost dahin zu haben, keine Verheißung mehr zu haben auf den Trost in dem Reich Gottes. Wir wissen, dieser reiche Mann, er wollte nichts von Gott wissen. Alles, was er liebte, war sein Geld und sein Komfort, sein Reichtum. Sein Trost ist für immer dahin. Er geht ein in die ewigen Qualen. Vers 25. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Also wehe den Menschen, die sich gar nicht sehen nach Gottes Reich, sondern einfach nur danach zu essen und zu trinken und zu sagen, und morgen sind wir tot. Die, die einfach voll sind, sie sich nicht danach sehnen, zu essen und zu trinken im Reich Gottes. Sie haben ihr Reich hier auf Erden, sie haben sich ihr eigenes Paradies gebaut, sie fragen nicht nach Gott. Was sagt Jakobus dazu in Jakobus 5, Vers 5? Hör mal, ihr habt auf Erden in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästert an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Was Jakobus hier sagt, ist, die Reichen, die einfach nur auf ihr Reichtum schauen und nicht reich sind im Blick auf Gott, sie sind wie Mastschweine, gemästet zu dem Tag des Schlachtens. Sie leben nur für diese Zeit dieser Welt. Und der große Gerichtstag wird über sie kommen. Oder wie Paulus sagt in Philipper Kapitel 3, Vers 19, ihr Ende ist das Verderben, denn ihr Gott ist ihr Bauch. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind auf das Irdische gesinnt. Ihr Gott ist ihr Bauch. Alles, was sie interessiert, ist, dass sie einen vollen Bauch haben. Sie sind voll auf Erden, sie werden leer ausgehen in Ewigkeit. In Matthäus Kapitel 8 spricht Christus davon, dass von Osten und Westen, von überall her, mit Abraham und Isaak und Jakob die Menschen in dem Reich Gottes zu Tisch legen werden, speisen werden. Aber diese Ungläubigen, sie werden in die äußerste Finsternis geworfen werden, wo Weinen und Zähneknirschen sein wird. Sie werden kein Bissen von diesem ewigen Festmahl erlangen. Dann wird ihnen ihr Lachen vergehen. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Menschen, die nicht fragen nach dieser ewigen Freude, die jetzt hier alles ihr Vergnügen, die Vergnügen darin suchen, einfach diese Dinge dieser Welt zu genießen, sie keine Trauer über ihre Sünde kennen, keine Trauer über Ungerechtigkeit in dieser Welt. Ihr Leben ist einfach nur Spaß und große Unterhaltung. Sie sind sogenannte Hedonisten. Das bedeutet, ihre Lebenseinstellung ist, es geht nur um die Erfüllung im privaten, im persönlichen Glück. Es geht alles um ein Streben nach Wohlbefinden und Genuss und Freude, glücklich zu sein im Hier und Jetzt. Die Sache ist nur die, dass ihnen alles genommen werden wird. Darum sagt Jakobus in Jakobus Kapitel 4, fühlt euer Elend, trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Oder in Jakobus 5, wo es konkret um die Reichen geht. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plage, die über euch kommen soll. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Das heißt, in diesen letzten Tagen habt ihr euch nur Gedanken darum gemacht, Schätze auf Erden zu sammeln. Euer eigener Reichtum wird wie Feuer kommen und euer Fleisch verzehren. Alle Freude wird euch genommen werden. Aller Reichtum wird vergehen. Und alles, was bleibt, ist Weinen und Heulen und Wehklagen. Vers 26. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Denn diese Menschen stellen sich nicht zu Christus, also sie wollen ihr Ansehen nicht verlieren, ihre Anerkennung ist ihnen das Allerwichtigste. Sie werden nicht gehasst um Jesu Willen, denn sie dienen nur ihrem eigenen Image, ihrem Bild. Davor beugen sie sich nieder, ihr Image, ihr eigenes Götzenbild, dass sie bloß beliebt sind und alle gut von ihnen sprechen. Sie sind wie die falschen Propheten, die den Menschen einfach nach dem Mund geredet haben, die bloß nichts sagen wollten, was die Menschen irgendwie verärgern könnte. Nein, sie gehören nicht zum Herrn. Ihre Beliebtheit ist ihnen wichtiger als die Wahrheit. Ehre bei den Menschen ist ihnen wichtiger als die Ehre bei Gott. Er wird sie nicht ehren in seinem ewigen Königreich, sondern für immer der ewigen Schande preisgeben. Zusammenfassend von all dem, was wir jetzt gehört haben, können wir zitieren aus Jesaja 65, wo Folgendes steht ab Vers 13. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, meine Knechte werden essen, ihr aber werdet hungern. Siehe, meine Knechte werden trinken, ihr aber werdet dürsten. Siehe, meine Knechte werden sich freuen, ihr aber werdet beschämt sein. Siehe, meine Knechte werden jubeln von Herzenslust, ihr aber werdet schreien vor Herzenleid und heulen vor Verzweiflung. Und ihr werdet euren Namen, meinen Auserwählten, zum Fluchwort hinterlassen. Nun, wie ist das bei dir? Schau, es geht doch den meisten Menschen nur um diese vier Dinge. Das ist alles, wonach ihr Herz begehrt. Wohlstand, keinen Mangel zu haben. Wohlbefinden, einen gefüllten Bauch, Gesundheit, keine Schmerzen. Freude und Spaß und Vergnügen zu haben und beliebt zu sein. Anerkennung, Ehre bei den Menschen. Das sind diese vier Götzen unserer Zeit. Aller Zeit. Denn das ist es, wonach die Menschen streben, wovor sie sich beugen, wofür sie alles tun. Für diese vier Götzen tun sie alles. Sag mir, was ist mit dir? Vor einigen Tagen führte ich ein Gespräch mit einem jungen, erfolgreichen Berufssportler. Ich sah seine Medaillen an der Wand hängen und ich erzählte ihm, wie der Herr mich gerettet hat aus meiner Sünde, meiner Verlorenheit und wie er mir ein neues Leben geschenkt hat. Und ich lud ihn zum Gottesdienst ein. Und was er sagte, ich finde das schön, dass dir das geholfen hat. Aber ich habe sowas nie nötig gehabt. Es ging ihm ja immer gut. Er braucht doch den Glauben an Gott nicht. Er braucht die Hoffnung nicht auf ein ewiges Königreich, das erscheinen wird. Ich sage, bist du genauso? Du brauchst dieses Reich Gottes nicht? Du bist einfach zufrieden mit dieser Welt? Ohne die Herrschaft Christi, du brauchst ihn nicht? Der Punkt ist, diese gesamte Welt wird untergehen und du wirst keinen Anteil haben an dieser ewigen Glückseligkeit. Sag mir, bist du ein wahrer Jünger? Das will man dir wohlhaben. Diesen Wohlstand und Wohlbefinden und Vergnügungen und Beliebtheit, wenn man dir das nimmt, dass du dennoch weißt, wie reich du bist und dass du glückselig bist, weil du Christus hast. Wie auch immer dein Zustand aussehen mag. Du vermagst. Das mag sein, dass du deinen Wohlstand verlierst. Auch dein Wohlbefinden. Deine Freude, dass du weinen musst und alle Beliebtheit, dass du gehasst wirst von allen. Glückselig bist du. Denn deine Glückseligkeit ist nicht abhängig von den jetzigen Zustand und Umständen. Auf dich wartet ein ewiges Königreich. Sei nicht wie die Menschen dieser Welt, die einfach nur Erfüllung und Freude, Glück suchen im Hier und Jetzt. Sondern schau weiter. Schau auf den König der Herrlichkeit, auf all seine Gaben. Hätte Judas, als er dort war, doch diese Worte sich zu Herzen genommen, anstatt nur aufs Geld zu schauen und auf seinem zeitlichen Gewinn. Jeder von uns prüfe sein Herz, denn wir alle sind reich. Wir alle sind satt. Ist es nicht so? Haben wir nicht alle Freuden? Sind wir nicht alle beliebt? Wehe uns! Wenn das bedeutet, dass unser Herz an dieser Welt hängt. Denn Jesus sagt in Lukas Kapitel 12, denn wo euer Schatz ist, wird euer Herz sein. Und man merkt es, wenn du in der Gefahr stehst, dass plötzlich eines von diesen vier Dingen dir genommen wird. Dann sieht man, wo dein wahrer Schatz ist, was deine wahre Glückseligkeit ausmacht. Lasst mich schließen heute Abend mit dem Psalm 73, den ich euch einfach nur vorlesen möchte, denn er fasst das alles zusammen, was ich gepredigt habe. Der Psalm 73, wenn ihr mögt, schlagt gerne mit mir auf. Psalm 73. Hier heißt es in Gottes heiligem, wunderbaren Wort. Ein Psalm von Asaf. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Ich aber, fast wären meine Füße ausgeglitten und beinahe hätten gewankt meine Schritte, denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht. Sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus ihrem Fett heraus ihre Augen. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, dies sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Fürwahr, auf schlüpfrigen Wegen stellst du sie. Du lässt sie in Täuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden und sind umgekommen in Schrecken, wie ein Traum nach dem Erwachen. So verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meinen Nieren stach, da war ich dumm und verstand nicht. Wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen. Meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Denn siehe, es werden umkommen, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen, ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn gesetzt, zu erzählen alle seine Taten. Gepriesen sei der Name unseres wunderbaren, heiligen, gnädigen Gottes. Amen. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus, wir preisen deine Güte und dein großes Erbarmen. Wir freuen uns, dass wir wieder hören durften, wie du so viele geheilt hast von allen Krankheiten und Dämonen. Ja, und du heilst sogar von Sünde und Tod. Und wir danken dir, dass du nicht einfach nur heilst. Und Herr, was hätt's gebracht, wenn du damals einfach nur Menschen geheilt hättest? Und du hättest nicht auch gesprochen. Und so danken wir, dass du geredet hast zu uns, dass du uns teilhast teilhaben hast lassen an deiner Weisheit, an deinem Wort, das die Wahrheit ist. Und wir danken dir, dass wir auch heute die Wahrheit hören durften. Und wir beten, dass diese Wahrheit für jeden von uns ein großer Trost ist. Dass wenn wir hier auch manches leiden, wenn wir hier arm sind und Hunger haben und Traurigkeit und weinen und wenn wir gehasst und verschmäht werden, um deines Namens willen, dass uns dies alles nicht bekümmern muss. Ja, im Gegenteil, dass wir uns freuen sollen und hüpfen sollen vor Freude, weil unser Lohn groß ist im Himmel. Herr, und wir flehen, dass du uns diesen Blick gibst, dass wir hier nicht etwa neidisch werden auf die Gottlosen, denen es hier doch vermeintlich so gut geht, sondern dass wir auf das Ende schauen. Und dass wir deswegen nicht fallen, unser Fuß nicht gleitet, sondern wir treu an dir bleiben und Glauben behalten und heilig leben, auch wenn die Welt uns hasst, weil wir wissen, wir haben großen Lohn im Himmel. Und was sind diese paar Jahre auf dieser Erde, wenn wir sie auch in Not und Leid und Schmach zubringen sollten? Was ist das verglichen zu der ewigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden wird, wenn wir ewig sein dürfen in der Freude unseres Herrn, wo es keinen Hunger mehr gibt und keine Traurigkeit, wo jede Träne abgewischt wird von dir selbst und wir in ewiger, wahrer Freude sind, in ewigem, wahrem Reichtum, wo wir geehrt sind von Gott selbst. Herr, was sollte es uns interessieren, ob die Menschen uns hassen und schmähen, wenn der Vater uns ehrt? Herr, und wir beten besonders für die Brüder und Schwestern, die vielleicht gar nicht hier in unserer Mitte sind, aber in anderen Teilen der Welt, wo sie wirklich Hunger leiden, wo sie wirklich arm sind, wo sie wirklich unter großem Hass und Schmach sind, vielleicht so weit, dass man sie dafür tötet. Für die wirklich große Traurigkeit und viel Weinen haben. Wir beten, dass du sie alle stärken mögest, dass sie alle göttlichen Frieden und Freude im Geist haben, weil sie wissen, dass großer Lohn auf sie wartet. Herr, wir danken dir, dass das nicht irgendwelche oberflächlichen Worte sind, um uns vermeintlich irgendwie mal ruhig zu stellen, sondern dass dies wirklich die Wahrheit ist. Welch eine herrliche Wahrheit. Und wir danken dir auch dafür, Herr, dass du all die, die jetzt reich sind, die jetzt voll sind und satt, die jetzt lachen, die jetzt beliebt sind und über die Menschen gut reden und die Ruhm und Bekanntheit haben, aber die doch darin ihr Heil suchen und die dich verachten, die gottlos sind. Herr, wir preisen dich dafür, dass du auch all das, was sie haben, ihnen nehmen wirst und dass du sie ins ewige Verderben stürzen wirst, wo sie erkennen werden müssen, wie arm sie sind und wie hungrig und wie sie dann weinen müssen, wenn sie in der äußersten Finsternis sind. Und wie sie dann verschmäht sind von Gott selbst. Herr, auch für diesen Teil deiner Gerechtigkeit und deines Zorns wollen wir dich preisen und dich anbeten. Und gleichzeitig beten wir, dass viele noch herausgerettet werden aus den Fängen dieser Welt und ihren Begierden und dass sie erkennen mögen, dass dies alles nichts ist, weil dies alles vergehen wird im Feuer und dass sie sich deswegen zu dir wenden. Und dass sie ihre Herzen nicht hängen an Schätze dieser Welt, denn dann wird ihr Herz auch hier sein und mit der Welt zugrunde gehen im Feuer, sondern dass sie ihren Schatz haben im Himmel, sodass ihr Herz auch einst im Himmel sein wird. Und so beten wir, dass es auch bei uns allen der Fall ist, dass niemand hier ist, dessen Herz an der Welt hängt und der vielleicht irgendwann abfallen wird vom Glauben, wenn es wirklich dazu kommt, dass die Menschen ihn deswegen schmähen und hassen. und der Nachteile erleidet für sein Wohlbefinden und sein Wohlstand, sondern dass wir alle wahre, echte Christen sind, die ausharren bis ans Ende, weil ihr Blick gerichtet ist auf dein Wort und auf deine Verheißungen und auf die ewige Herrlichkeit, auf den großen Lohn, der kommen wird mit dir, wenn du kommst, um zu richten und zu retten die Deinen. Und wir flehen, komme bald, Herr. Mach ein Ende all der Gottlosigkeit der Menschen, die jetzt noch schwelgen in ihrem Ruhm und ihrem Reichtum, und komm, um all die zu trösten und ewig zu heilen und zu belohnen, die leiden für deinen Namen. Herr, was ein gerechter und großer Gott bist du. Wir preisen dich dafür und beten dich an und bitten alles in deinem heiligen Namen. Amen.